Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Einen wunderschönen guten Tag zu Uli und alle anderen, die keine Ahnung haben. Also muss man natürlich Timo Schäfer sofort erwähnen, weil der war das Wochenende in London und hat eine Weiterbildungsreise gemacht. Davon wird er später erzählen. Auf dem Fußballplatz war man. Und wenn ihr jetzt Max Zielke vermisst, da ist das große Fragezeichen. Er war wahrscheinlich derjenige als bekennender Köln-Fan, der also Lukas Kwasniok auch mit weggemobbt hat und jetzt traut er sich hier nicht vor das Mikrofon. Er lässt sich entschuldigen. Ich sage jetzt mal, boah, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich vielleicht doch als FC-Fan hat er jetzt vielleicht größere Aufgaben zu tun, wie übrigens auch der Kollege Wagner, der von Lukas Kwasniok übernommen hat. Und ich kann nur eins sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Timo. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn die jetzt gesagt hätten, Pep Guardiola kommt, um uns zu retten, hätte ich es vielleicht doch verstanden. Aber, boah, das ist schon Hammer.
Ja, also es kam jetzt ja nicht völlig überraschend. Man hat ja immer mal wieder lesen und hören können, es kommt auf die Art und Weise an im Derby. Wenn sie verlieren, dann ist die Zeit wohl wirklich vorbei. Jetzt war es ein sehr spektakuläres Spiel. Jetzt aber auch wieder kein schlechtes Fußballspiel. Ich glaube, das zieht sich ja durch die Kwasniok-Zeit, die nicht wirklich lang war in Köln. Aber die haben einen guten Fußball gespielt. Ich habe das hier ja schon mal angedeutet. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ohne jetzt auch alle Hintergründe zu kennen, es kann nicht nur mit der sportlichen Entwicklung zu tun haben, sondern eben auch mit der Art und Weise, wie Lukas Kwasniok teilweise aufgetreten ist. Da war immer so ein Grundrauschen und ich glaube, das wollen sie jetzt halt einfach rausbekommen.
Ja, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, und das ist ja das, was mich am meisten verwundert. Seit Wochen geht das jetzt hin oder her. Und da war es ja noch viel unverständlicher. Da hatten sie noch nicht diese Serie ohne Sieg. Und der hat eine ordentliche Mannschaft, der hat die haben ordentlich Fußball gespielt, haben für Spektakel gesorgt. Und dem Trainer auch in dieser Phase nie den Rücken zu stärken. Da ist keiner hingegangen, hat gesagt, alles Quatsch. Kwasniok bleibt Trainer, egal was passiert. Du kannst ja dann immer noch sagen, jetzt ist so viel passiert, jetzt ist die Zeit gekommen. Aber der ist ja quasi der Ritt auf der Rasierklinge und das ohne ja ohne Rückhalt in der Vorstandsriege beim FC, das kann ich nicht verstehen. Und dann der Auftritt von Kessler nach dem Spiel war ja auch, ich tendiere zu unterirdisch, ja. Also so zu sprechen nach dem Spiel, das 2-2 ausgegangen ist, da hast du ja schon rauslesen können, ja, das war's jetzt für ihn. Und das dann auch festzumachen, ob jetzt einer noch mal einen Winkel trifft oder nicht, das ist doch alles kein Konzept. Ich kapier's
nicht. Aber
das
ist genau mein Punkt, Uli. Das ist genau mein Punkt. Nach so einem 3-3 war es ja am Ende sogar, sich da hinzustellen und wieder dieses Thema zu haben. Normalerweise nach so einem 3-3 spektakuläres Spiel wird man ja nicht auf die Idee kommen, wenn das überall normal läuft, wir entlassen den Trainer und wir müssen hier einen Neuanfang wagen. Aber das Problem dieser Rasierklingenritt, den du angesprochen hast, der tut halt auf Dauer nicht gut. Und genau wie du sagst, entweder muss ich mich klar bekennen, dann ist dieses Thema aber auch einfach weg. Aber es war ja immer klar, sobald Köln das Spiel nicht gewinnt und wie du sagst, wenn in der 95. dann nochmal einer das 4-3 macht, dann ist plötzlich alles gut. Mit einem 3-3 ist alles schlecht. Wenn du in dieser Spirale bist, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen. Und entweder sagst du halt, wir machen weiter gemeinsam und wir stehen zu ihm, wir stehen zu seinen Entscheidungen, wir stehen übrigens auch zu seinen Entscheidungen bezüglich Said El Mala. Dieses Thema ist ja auch immer und immer und immer wieder aufgepoppt. Oder halt nicht. Und deswegen glaube ich fast sogar für die Kurzfristigkeit ist es jetzt die richtige Entscheidung. Aufgrund der Art und Weise, wie sie mit diesem Thema umgegangen sind. Weil du irgendwie Ruhe reinbekommen musst, dass eben nicht jedes Tor entscheidet. Sondern wir einfach sagen, okay, das ist jetzt unser Mann, mit dem probieren wir es jetzt. Aber langfristig gesehen kommt Köln jetzt halt wieder in diese Spirale. Wir haben einen Neuaufbau im Sommer, dann probieren wir es mit dem Trainer, dann gibt es eine schwere Phase, dann holen wir einen Feuerwehrmann, der hält uns irgendwie in der Klasse oder führt uns zum Aufstieg wie letzte Saison und wir stehen wieder im Sommer da und sagen, so, und wer kommt als nächstes und wer bringt jetzt seine Ideen und wie machen wir jetzt weiter? Und du bist dann von Neuaufbau zu Neuaufbau zu Neuaufbau und so halt langfristig was aufzubauen, ist schwierig. Und es ist ja jetzt auch dann akut die Frage, in welcher Liga passiert dieser Neuaufbau?
Ja, das
sie
ist
haben
ja.
Sie haben 2 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das ist jetzt nicht komfortabel.
Es ist vollkommen verrückt, weil die haben ja auch ordentlich Fußball gespielt. Das konnte man gut anschauen. Und das, wenn du hinten drin stehst, passiert sowieso auch selten. Spricht eigentlich auch für Lukas Kwasniok. Und ich habe das Gefühl, und das ist ja eigentlich, was heißt, muss man nicht nur ein Gefühl haben, die Fans haben sehr viel mitzureden in Köln. Und bei den Fans war ja aus irgendeinem Grund, was ich nicht verstehen kann, weil das ist ja eigentlich, wenn einer... Passt ja keiner besser nach Köln gefühlt als Lukas Kwasniok. So auch als Typ, seine Pressekonferenz, alles hatte schon kölsches Flair irgendwie. Ja, manchmal ein bisschen verrückt, manchmal auch ein bisschen daneben, völlig egal. Und die Fans stehen auf den nicht. Und wenn man dann weiß, dass ja der Präsident eigentlich von den Fans Gnaden da gewählt ist, und die so ein großes Mitspracherecht haben und die ja auch, da gab es ja auch wilde hinter den Kulissen, wenn ich das mitbekommen habe, auch, was heißt nicht hinter den Kulissen, auf Social Media, wilde Beschimpfungen. Und also, ich bin der Meinung, also dem FC wünsche ich natürlich, dass er drin bleibt, dazu ist es einfach ein geiler Club, aber wenn das gut geht, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber wir werden ja vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen Hintergrund hören. Und eins bin ich mir auch sicher, Lukas Kwasniok, der braucht nicht lange zu warten, der kriegt wieder einen Verein. Ja, muss man mal schauen.
Davon gehe ich auch aus. Also der lässt ja wirklich attraktiven Fußball spielen, das, was du gesagt hast. Man muss halt, und spätestens jetzt wird es dann auch jeder wissen, was für einen Typen hole ich mir da. Das ist einer, der automatisch für Schlagzeilen sorgt, Schlagzeilen generiert, wo auch der Pressesprecher noch mal einen Tag mehr arbeiten muss die Woche, weil er teilweise einfach so ein bisschen einsammeln muss. Aber noch mal, das habe ich letzte Woche gesagt, das wiederhole ich auch sehr gerne jetzt noch mal. Ich kann nicht Lukas Kwasniok holen und mich wundern, dass da Woche für Woche Lukas Kwasniok auf der Pressetribüne sitzt oder bei der Pressekonferenz sitzt. Und dementsprechend noch weniger Verständnis dafür, diesen Eiertanz zu machen und immer wieder, vielleicht ist das, vielleicht nicht, und so den Medien die Hoheit zu überlassen, anstatt zu sagen, das ist unser Mann, wir wissen, dass der anders ist, aber wir wollen es eben genau so, wir wollen das gemeinsam machen. Haben sie sich gegen entschieden. Sportlich, glaube ich, wirklich einen Verlust, weil er was hätte aufbauen können. Jetzt müssen sie es halt mal wieder feuerwehrmäßig regeln.
Ich wüsste einen Verein, der ihn dringend gebrauchen könnte wegen der Außendarstellung. VfL Wolfsburg, die wollen ja mal das, was los ist bei denen.
Deine Wölfe. Also,
Das, und ein guter Trainer, und dort hätte er eine gute Mannschaft.
Da ist dann auch nicht jedes Wort wieder auf der Goldwaage, ne? Also in Wolfsburg, wir haben es ja auch in Paderborner Zeiten erlebt, da war Kwasniok übrigens auch schon so, ich verfolge die Paderborner Medien dann ja doch ein bisschen mehr als andere, da hat er solche Dinge auch mal rausgehauen, da ist es dann halt nur Paderborn. Ich glaube auch, so ein Club könnte zu ihm passen und in Wolfsburg dann ja vielleicht auch Neuaufbau in Liga 2, dass er oben mitspielen kann, da hat er auch schon gezeigt, weil das ist schon, dass Dieter Hecking jetzt dieses Spiel gegen Bremen verliert, da habe ich schon große Augen gemacht.
Ja, total. Ja, das ist, ich glaube auch, übrigens, Dieter Hecking, glaube ich, hat auch große Augen gemacht, als er es gesehen hat. Ja, auch wie die da verloren dann danach rumstehen. Mei, so ein Eriksen, der wusste wahrscheinlich gar nicht, wo er da wirklich hinkommt. Also,
ja, der hat seinen Buddy Christiansen angerufen, der hat gesagt, komm hier, ich habe hier was für dich. Ja. Und hat es dann probiert. Ich habe auch da das Gefühl, wir sprechen immer über die Einzelspieler, die gute Einzelspieler haben. Aber ich erinnere mich an eine Szene, Amura, wie er einmal durchbricht und wirklich eine Riesenchance auf den Treffer hat, muss nur zurücklegen, dann ist es ein sicheres Tor, versucht es selbst, schnibbelt das Ding irgendwie am Pfosten vorbei. Sinnbildlich, kann man sagen, weil der weiß selber, ich bin eigentlich zu gut hierfür, und zeigt auch ein Dribbling, was nichts mit dem Tabellen 17. zu tun hat. Aber wir müssen es dann halt schon gemeinsam lösen, ne? Und jetzt haben sie 5 Punkte Rückstand auf Köln. Und die Spiele werden weniger, weil Spieltag 27, da ist überhaupt keine Energie, kein Umschwunggefühl. Ich denke, deine Wölfe, Uli.
Ja, meine Wölfe.
Es wird schwierig, es wird sehr schwierig.
Hat sich ausgeheult. Ja. Oder wird noch stärker. Na. Dann gibt es ja auch noch Neues aus Dortmund. Also A, dass die mal ein Spiel drehen können und nicht hinten raus immer unentschieden spielen. Also muss man natürlich Chapeau sagen. Chapeau allerdings vom HSV. Ich habe am Anfang, wie ich das Spiel gesehen habe, gedacht, was ist denn hier irgendwie los? Die haben, glaube ich, in den ersten 10 Minuten 4 Konter, 3 gegen 1 sind die gelaufen, haben aber nur ein Tor draus gemacht. Also HSV genial, aber auch irgendwie BVB völlig von der Rolle. Und wenn Nico Kovac von sich selber sagt, ja, es musste intensiv geredet werden in der Halbzeit, dann haben sie wahrscheinlich die Betonwände kurz noch verdoppelt da drinnen, weil, also, das war ja ein Wahnsinnsauftritt, aber auch vom HSV. Ich fand ja super, wie die da an das Spiel rangegangen sind.
Komplett, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir das Spiel nachher in der Zusammenfassung jetzt angeguckt, weil aus genannten Gründen auf dem England-Trip, da stand die Premier League dann im Fokus. Aber da guckst du natürlich immer mal auf den Live-Ticker und siehst nur, der HSV führt 2-0, Dortmund verschießt einen Elfer und du denkst, oh, wenn das schief geht, dann haben wir aber ein richtiges Thema in Dortmund. Wenn man sich dann am Ende anschaut, auch die Zahlen dann, 24-4 Abschlüsse für Borussia Dortmund, die waren klar überlegen. Sie haben dann am Ende die Elfmeter gebraucht, also auch 3 Elfmeter ist ja wirklich ungewöhnlich, dass es das mal gibt. Erstes Mal, glaube ich, sogar überhaupt in der Bundesliga-Geschichte von Borussia Dortmund. Also ja, schon ein verrücktes Spiel, wildes Spiel. Aber der BVB gewinnt es dann am Ende doch mal wieder. Und ich bin ja weiter hier der Anwalt von Nico Kovac. Sie sind der zweitbeste Zweite der Bundesliga-Geschichte aktuell, Uli. Das ist natürlich ein Lob, was irgendwie auch vergiftet klingt, ne?
Also ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht doch das Haar in der Suppe finden würde oder beziehungsweise rückwirkend. Nein, es muss auch Nico Kovac aus dem Spiel gelernt haben, nämlich wenn du voll auf Offensive setzt, dann kann diese Mannschaft richtig was. Und ich sage nur, du führst 2-0 gegen Bergamo im Heimspiel in der Champions League. Und du denkst, ah super, jetzt kein Gegentor mehr kriegen, dann schaukeln wir das heim. Nein, die müssen noch 5 machen oder noch 3 machen. Und wenn die da mit dem 2-0 im Rücken so aufgespielt hätten, dann hätten sie auf jeden Fall noch 3 oder noch 1 oder 2 geschossen. Und dann wäre das Rückspiel, hätten sie machen können, was sie wollen, und hätten sie es nicht mehr verlieren können. Also die Ausrichtung der BVB ist offensiv gar nicht so schlecht. Und hinten stehen sie jetzt auch. Also da hätte absolut ich mir ein bisschen nicht mehr Mut gewünscht. Und gegen Bergamo war plötzlich nach dem 2-0, ja, es langt, das schaukeln wir nach Hause. Okay.
Ich habe 2 Personalien, über die ich noch kurz mit dir sprechen oder länger mit dir sprechen würde. Einmal Maxi Bayer. Super Spiel gemacht, sehr aktiv, nicht nominiert für die Nationalmannschaft. Du bist ja immer nah dran am DFB. Vermisst du den da oder
also, wie sieht's aus? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe den Maxi Bayer, so wie er in diesem Spiel gespielt hat, habe ich ihn selten gesehen. Ja. Vor allem auch körperlich. Körperlich total mutig, hat sich da reingehauen, wo ich gedacht habe, hey, hoffentlich bricht er sich nicht alle Knochen, wie das jetzt hier passiert. Der ist schnell, er ist besser wie Kevin Schade. Jetzt hat Kevin Schade, natürlich den Nachteil, dass man ihn nicht sieht jede Woche, ja. Aber gefühlt, wenn man jetzt mal sieht, wer könnte mit, wer könnte nicht mit, dann sehe ich eher den Maxi Bayer. Aber da sage ich noch eins, das wäre einer, wenn der jetzt so zu Ende spielt, die Saison, und noch ein paar so Spiele, wie der die jetzt gemacht hat, macht, dann wird ihn der Julian auch mitnehmen. Also da bin ich mir fast sicher.
Das glaube ich auch, dass das so eine, also das ist ja am Ende eine Reaktion, die du als Trainer sehen willst. Ja. Dass Maxi Bayer merkt, oh hoppla, mir schwimmen hier gerade mal kurz die anderen komplett davon. Und ich zeig's denen jetzt mal richtig, weil am Ende für Borussia Dortmund geht's um nichts mehr. Also freier ausspielen als der kannst du eigentlich gar nicht. Und ich glaube auch, wenn du es jetzt so die Saison beenden würdest, reden wir auch gern davon, so ein gewisses Momentum, so eine Form mitzunehmen.
Ja,
weil gibt's. Also die WM, die Vorbereitung ist da nicht lang. Und wenn du dann einen Spieler hast, der in absoluter Topform ist, musst du ihn ja fast mitnehmen. Deswegen glaube ich auch, die Tür ist noch nicht zu. Und er muss es halt konstant zeigen. Und das ist einfach ein BVB-Thema. Konstanz und gute Leistung. Das schließt sich ja fast aus über die ganze Saison, weil wir hatten immer wieder Spieler, die gute Wellen hatten. Aber dass mal 3, 4, 5 Leistungsträger konstant gut spielen, das gab es halt seltener. Und deswegen ist der BVB auch da, wo er ist. Und jetzt
also
Sebastian Kehl, ja?
Jetzt müssen wir machen die Dortmunder dann ihre Schlagzeilen dann doch selber, ja. Also nachdem das mit dem Sieg gut geklappt hat, am nächsten Tag, ja, Sebastian Kehl raus. Hat sich ja irgendwie angedeutet, oder? Hast nicht das Gefühl gehabt? Da gab es ja immer wieder Ärger.
Für mich war es im Prinzip eine Andeutung, seitdem Lars Ricken dieses interne Duell gewonnen hat und Sebastian Kehl Sportdirektor bleiben musste, so formuliere ich es jetzt mal bewusst, und Lars Ricken aufgestiegen ist zum Watzke-Nachfolger, schon da hatte man ja das Gefühl, okay, Sebastian Kehl hat sich jetzt jahrelang in diese Position gebracht, war jahrelang ganz nah dran an den Profis und dann kommt plötzlich der Leiter des Nachwuchszentrums und überholt dich aber mal komplett. Wie das gut gehen soll, hat man sich schon gefragt. Offensichtlich haben sie ja ganz gut zusammengearbeitet oder okay zusammengearbeitet, hat nicht direkt gekracht, wie mit einem Mislintat zum Beispiel, der ja dann relativ schnell wieder gehen musste. Aber dass das auf Sicht nicht funktionieren kann, ja, war absehbar. Also die große Überraschung ist es für mich nicht.
Nein, man muss auch dazu sagen, Aki Watzke hat auch aus seiner grundsoliden Abneigung gegenüber Sebastian Kehl irgendwie über Kehl keinen Hehl gemacht, ja.
Sehr gut.
Und, und der Kollege Matthias Sammer hatte ja dann auch ein Interview, wo er die Vorstandsspitze kritisiert hat, wo er nur eins nicht gemacht hat, den Namen Kehl zu nennen, hätte aber auch gleich machen können, da wusste er jeder, wen er meint.
Ja, das stimmt.
Dann ist da auf Dauer wahrscheinlich auch kein Fortkommen. Und ich hatte so das Gefühl, Sebastian Kehl war das, was Emre Can auf dem Fußballplatz war. Er war der Watschmann vom BVB. Also ja. Er wurde von den Fans, wenn irgendwas schief lief, war Can schuld, war Emre schuld. Und wenn in der Vorstandsetage was schief lief, war immer Sebastian Kehl schuld. Und das, glaube ich, ist dem auch auf den Keks gegangen. Der war jetzt, wie viele Jahre, 30 Jahre, 25 Jahre mitspielen, was weiß ich, war der jetzt beim BVB?
Und das ist mein Punkt, Uli, den ich echt schade finde, weil auch wenn du Social-Media-Kommentare dann quer gelesen hast, dann hieß es immer, na Gott sei Dank, endlich ist es soweit, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich finde das schon frech, wenn man so über Sebastian Kehl redet aus Dortmunder Sicht, weil, ja, die Spielerzeit, die liegt ein bisschen zurück, der hat dreimal die Meisterschaft gewonnen mit Borussia Dortmund, der war 2002 schon dabei. Der war dann Kapitän, als es die ganz fetten Jahre gab mit Jürgen Klopp. Der war in dieser Jürgen Klopp-Phase auch noch mit am Start. Also da dann so über so einen verdienten Spieler und am Ende auch Funktionär zu sprechen, finde ich schon krass, weil sie haben es ja auch in ihrem Statement nochmal deutlich gemacht, über 700 Spiele hat er erlebt als Spieler und Verantwortlicher bei Borussia Dortmund. Also der ist seit Anfang 2000 in diesem Verein unterwegs, mit kurzen Unterbrechungen mal. Das ist eine absolute Clublegende und den da jetzt einfach so abzuwatschen und zu sagen, ja, Gott sei Dank, schön, dass du weg bist, finde ich frech. Hat der alles richtig gemacht? Nein. Verstehe ich Kritik? Ja. Und trotzdem finde ich es nicht würdig, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, und das ist vielleicht auch das Sebastian Kehl-Problem, dass man das so auf dem Schirm hatte.
Ja.
Weißt du, also ich hatte nicht so auf dem Schirm, der ist ja eine echte Clublegende. Weil nie so mit ihm umgegangen wurde und weil er, und das spricht auch wahrscheinlich im Privaten sehr für ihn, das auch nie so vor sich hergetragen hat und so eine gewisse Arroganz ausgestrahlt hat. Das finde ich sehr, sehr positiv für ihn als Menschen, aber du kennst die Branche noch ein, zwei Tage länger als ich. So eine gewisse, nennen wir es Arroganz, aber ein Selbstbewusstsein vor sich herzutragen, ist unerlässlich, um stark zu wirken. Und Sebastian Kehl wirkte nie wie der starke Mann von Borussia Dortmund.
So ist es. Also Sebastian, feiner Kerl. Und man muss dazu sagen, grundsätzlich gilt ja, wenn du sagst, nach so und so vielen Jahren, wir brauchen jetzt irgendwie neue Ausrichtung intern, wir schmoren in unserem eigenen BVB-Saft, was ja auch immer vorgeworfen wurde, wir brauchen jetzt jemand von außen, alles okay. Ja, aber Respekt. Respekt ist einfach wichtig. Und da muss ja jetzt auch nicht die Erfolge oder Misserfolge aufgelistet werden. Also der war ja auch da, als Haaland und Sancho verpflichtet wurden. Da war er ja auch da und war er auch mit dabei und auch involviert. Und jetzt ist festzumachen, dass Choupo-Moeka nicht funktioniert, der ist einfach billig.
Und sehr kurzfristig
ich wünsche dem Sebastian, dass er einen richtig geilen Verein kriegt. Also wenn er wirklich Oberboss beim HSV wird, könnt ihr mir vorstellen, da passt er gut hin. Also so nur vom Gefühl her, ja. Also ja, und dann soll er das hinter sich lassen. Dann wird er auch sehen, dass es woanders auch schön ist, außer in Dortmund. Also
ich aber nochmal, eigentlich alles ist Gute. Das für mich ein Mann, der vor der Südtribüne durch die ganz große Tür verabschiedet werden müsste und der jetzt an so einem Sonntag per Pressemitteilung mit sofortiger Wirkung freigestellt wird, weil wir uns beide dazu geeinigt haben, wie man es dann immer so sagt. Das ist dann wahrscheinlich noch der feuchte Händedruck, den es drauf gibt, weil man sagt, vielen Dank, war ja eine gute Zeit. Aber eigentlich finde ich es echt schade, dass so einer dann nicht die Bühne bekommt, die Aktualität.
Also ich hoffe, das machen sie doch noch.
Schwierig, aber also. Ja, ich hoffe es auch, weil nochmal, also wenn es also einer verdient hat, über 700 Spiele bei diesem Club miterlebt, die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte mitgeprägt, gerade noch als Spieler, auch wenn es da eher so das Auslaufmodell war oder einer der alten Generation, war trotzdem überall mit dabei. Champions League Finale ja auch erreicht als Funktionär. Vergisst man auch immer wieder schnell.
Ja.
Deshalb, für mich auch Sebastian Kehl, alles richtig gemacht, nein, aber Clublegende, definitiv.
So ist es. Also, ein Herz für Sebastian Kehl haben wir hier dann auch noch. Und dann kommen wir, wo hauen wir uns weiter rein, würde ich mal sagen. Abstiegskampf gestern war ja auch hochinteressant. Und die Mainzer gewinnen, warum auch immer, 2-1 gegen Eintracht Frankfurt, 2-1. Also, ist schon beeindruckend. Also, was der Urs da hinlegt und ja, vor allem der kleine Paul Nebel, Wahnsinn.
Ja, also, Urs Fischer kann man ja wirklich nicht hoch genug loben. So ehrlich müssen wir jetzt mal sein.
Die ganz waren abgeschlagen hinten drin.
Ja. Und sie spielen jetzt einen guten Fußball. Das ist nicht die Neuerfindung und das ist nicht das Spektakulärste. Dafür stand Urs Fischer aber auch nie. Aber es ist einfach extrem erfolgreich. Der schafft es so sehr, Mannschaften zu stabilisieren und denen das Gefühl zu geben, es ist egal, was hier passiert, alles wird gut. Und mit dieser Ruhe, mit dieser Ausgeglichenheit, unfassbar. Eine unfassbare Leistung. Ganz nebenbei auch mal kurz ins Viertelfinale der Conference League eingezogen. Auch das ist für Mainz ein Riesenerfolg. Bin mittlerweile auch ein Fan durchaus der Conference League. Nicht, weil ich sie jetzt ständig gucken würde, so ehrlich müssen wir auch sein, aber einfach, weil es für Mannschaften wie Mainz keine Strafe ist, sondern weil es cool ist, das zu erleben und zu sagen, ey, wir stehen hier gerade in einem europäischen Viertelfinale. Das ist, wenn Eintracht Frankfurt da nächste Saison spielen müsste, müssen sie es halt auch als Chance begreifen. Aber ich finde es immer, wenn so ein kleinerer Verein, der nicht so oft in Europa ist, da aus Deutschland hingeschickt wird oder in England, wenn es da Crystal Palace machen darf, dann ist das schon ein cooler Wettbewerb, weil man sich einfach mal präsentieren kann auf internationaler Bühne. Und das war ja auch ein bisschen die Sorge, passt das zusammen? Europa plus Abstiegskampf, auch da die klare Antwort, ja. Sie haben jetzt 6 Punkte Vorsprung, aber das gibt natürlich auch nochmal einen Flow. Das war ja eine perfekte Woche für Mainz.
Ja, also und ich finde auch die Conference League, finde ich, eine super Reform, dass einfach auf allen Ebenen jeder Spaß hat, irgendwo mal Meister oder irgendwas zu werden. Ich bin ja auch dafür, dass bei den Nationalmannschaften die Kleinen, so Andorra, Liechtenstein, die sollten auch so einen eigenen Cup ausspielen. Das ist ja doch das, was, damit die auch was gewinnen können. Finde ich auch eine super Idee und du musst das auch annehmen und das haben komischerweise die deutschen Mannschaften mehr oder weniger alle gemacht. Erinnere dich noch an den UEFA Cup, wo alle immer aufgestöhnt haben, weil sie eben wie der Franz, Gott hab ihn selig, immer gesagt hat, oh, das ist der Cup, der Verlierer. Ja, nein, das haben sie aufgesaugt. Und ich finde es toll, diese ganze Entwicklung. Also Mainz, okay, und dann Frankfurt.
Und das ist übrigens dann auch dein Ticket für Europa, ne? Also wenn du das dann wieder gewinnst, Europa liegt dabei. Und bevor wir über Eintracht Frankfurt reden, was echt nicht positiv ist, einmal nochmal Urs Fischer, Appreciation. Die Zahlen dazu, 18 Spiele, nur 2 Mal verloren, 8 davon gewonnen, zu Hause noch komplett ungeschlagen, zu Hause hat er noch gar nicht verloren. Unfassbar. Also Trainer des Jahres wird er nicht mehr werden, aber er ist für mich der Trainer der letzten 3 Monate.
Und auch noch so ein hochsympathischer Typ dazu, also muss sagen, da passt irgendwie alles. Da hat Christian Heidel auch den richtigen Riecher gehabt, den zu verpflichten. Nachträglich wundert man sich ja, dass da kein anderer drauf gekommen ist, eigentlich mal bei Urs Fischer nachzufragen. Ja. Weil seine Zeit in Berlin war ja eigentlich auch von Erfolg gekrönt, bis auf ja dieses Champions League-Jahr, wo sie sich einfach
vertan haben. Wo er Opfer seines eigenen Erfolgs geworden ist, ja.
Ja.
Am Ende ist es ja genau so.
So, genau so war's. Dann haben sie gespielt gegen die Eintracht, nur 30 Kilometer entfernt, derbymäßig schon mal ganz gut. Also Nathaniel Brown, der ist ja Wahnsinn, der spielt immer besser. Ich glaube, Da wird David Raum möglicherweise in der Nationalmannschaft einen ernsthaften Konkurrenten bekommen haben. Also eigentlich steht ja Julian Nagelsmann auf David Raum, weil der natürlich nun unglaubliche Flanken, 100 Flanken pro Spiel, 80 Stundenkilometer reinschlagen kann. Aber der Mann ist echt nicht schlecht, da muss man sagen. Tor geschossen, vorbereitet, also der ist zur richtigen Zeit in Form und auch in den Fokus gerückt.
Komplett. Und darum geht's ja jetzt gerade. Also du musst den Mix finden als Julian Nagelsmann aus dieser immer so oft betonten Achse, die er ja auch hat. Also wir haben genug Spieler, wo man weiß, okay, die sind einfach ganz sicher dabei. Mit Schlotterbeck, Kimmich, mit Gnabry, mit Florian Wirtz und wie sie alle heißen. Das sind Spieler, die sind einfach gesetzt. Und dann brauchst du halt natürlich Spieler, die einfach in Form sind, wie es gerade dann vielleicht Nathaniel Brown ist. Aber auch da, es ist leider noch ein bisschen zu lang für ihn zur WM. Wenn jetzt gerade schon Mai wäre und in der Form, dann würde ich, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken. Dann wäre der Startplatz gesetzt. Ist noch ein bisschen hin.
Du wolltest noch Frankfurt-Bashing machen, habe ich gehört. Rausgehört.
Naja, also wir müssen uns mal überlegen, wo Eintracht Frankfurt herkommt. Champions League gespielt, das Gefühl gehabt, natürlich haben wir immer Leute abgegeben, aber auch durchaus investiert wieder im Sommer. Und sie konnten sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, dass sie jetzt ein regelmäßiger Teilnehmer in der Champions League werden. Und am Anfang der Saison, erinnere dich mal bitte, daran sieht man auch wieder, was das für ein Tagesgeschäft ist, gab es mal eine Phase sehr, sehr früh in der Saison, wo alle gesagt haben, oh, also wenn einer dieses Jahr die Bayern ärgern kann, dann ist das Eintracht Frankfurt.
Ja.
Das ist aber in die komplett andere Richtung gegangen. Und Platz 4, Uli, Platz 4 ist jetzt 12 Punkte entfernt. Also
Champions League. Das werden sie nicht mehr schaffen. Die würden froh sein, wenn sie in die Conference League noch kommen oder irgendwie. Also das ist klar. Und sofort, was ja auch interessant ist, das Denkmal Krösche bröckelt sofort, als hätte er keine gefühlte halbe Milliarde irgendwie generiert an Geld für die Eintracht. Also auch strange.
Der Name ist ja auch bei Borussia Dortmund immer wieder jetzt gefallen. Da muss ich sagen, das deckt sich aber auch mit den Informationen von unseren BVB-Reportern, kann ich mir beim besten Willen die Konstellation nicht vorstellen, dass Markus Krösche als Sportdirektor zum BVB geht, unter Lars Ricken. Also da heißt es dann ganz tabula rasa, dann könnte das passieren. Aber auch wirklich interessant, ne? Markus Krösche wird jetzt dann auch als Gesicht dieses Problems plötzlich gesehen. Und vor einem halben Jahr haben alle eigentlich noch drüber geredet, als Max Eberl das Sommertransferfenster abgeschlossen hat. Also mal gucken, wie lange der Max noch machen darf, weil der Markus Krösche hat quasi schon Hausbesichtigungen in München. Und ein halbes Jahr später stehst du da und denkst, huh, also wenn Markus Krösche demnächst mal noch einen Job beim SC Paderborn wieder kriegt, überspitzt formuliert, dann hat er Glück gehabt, so ungefähr. Das ist schon brutal, wie schnell das geht.
Er ist vollkommen, vollkommen verrückt, aber Markus Krösche wird sich trotzdem aussuchen können, da bin ich mir ganz sicher. Die Bayern tun auch alles dafür, die Gerüchte am Kochen zu halten. Also uns kann es recht sein, also nichts dagegen, aber als wenn man sonst keine Probleme hätte. Gehen wir zu den Bayern oder machen wir mal hinten noch Pauli gegen Freiburg. Es ist natürlich schon bitter für St. Pauli. Freiburg, ja, aber es ist einfach auch eine gute Mannschaft. Die haben auch ein bisschen unter Wert gespielt die letzte Zeit, auch Doppelbelastung und sind auch gut weitergekommen jetzt. Das muss man natürlich dazu sagen, hervorragend. Und dann langt es halt einfach nicht. Und deshalb hängt Pauli jetzt wieder hinten drin. Die einzigen, die sich freuen, ist Köln, weil dadurch haben die noch jemanden da hinten, den sie abhängen können. Also, und dann ist es halt so, und du siehst es immer wieder, ich weiß, dieser Vasil ist eine Ikone auf Pauli. Vasil ist eine Ikone, weil der spielt ein bisschen unorthodox das Torwartspiel oder er interpretiert es unorthodox, aber er hat halt auch immer wieder Fehler drin. Und das ist halt natürlich dann tödlich, wenn dir dann so wie gestern wieder wie einer passiert. Also das ist wirklich, gute Torhüter definieren sich normalerweise, wer macht weniger Fehler. Und da ist Vasil halt zwar ein guter Torwart, aber auch mit einer relativ hohen Fehlerquote. Jetzt ist der natürlich nicht schuld, dass die da verlieren oder hinten drin stehen, aber das ist so ein Bild. Und der Matanovic weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
Schießt ein Tor. Der hat sich ja fast schon geschämt.
Ja, zu Recht. Der wollte ausweichen. 100 pro wollte der ausweichen und wusste nicht, wo er sein Bein hin tut. Und dann ist er angeschossen und bitter. Einfach bitter.
Da macht er, wenn er noch das zweite Tor in Hamburg geboren, für den eine besondere Geschichte. Man hat den wirklich auch angemerkt. Also der hat sich wirklich gedacht, am liebsten hätte er das Tor nicht geschossen. Natürlich willst du es als Sportler machen und denkst dann doch an dich selbst. Aber gerade wo er den Siegtreffer schießt, steht er nur da und sagt, ey, sorry Leute, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne den Doppelpack woanders gemacht. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Ich bin echt gespannt. Ich finde, es hat sich so ein bisschen entzerrt unten. Wenn wir uns angucken, St. Pauli jetzt schon auch 6 Punkte dann hinter Mainz, 6 Punkte hinter dem HSV. Also es wird alles so ein bisschen kleiner, der Kreis, habe ich das Gefühl. Aber super spannend. Am Ende ist es halt einfach, leider, muss man auch sagen, in der Bundesliga, die große Frage, wer geht unten runter? Spannung hast du noch im Kampf um die Champions-League-Plätze. Muss man dann aber auch sagen, den Duell, Fernduell Leipzig-Hoffenheim, zieht die Leute jetzt auch nicht komplett runter von den Sitzen. Ich glaube, da gibt es in Fußball Deutschland, du hast ja auch immer wunderbar die Zahlen und Daten und Fakten mit Hendrik Fischer zusammen im Fußballbarometer. Wenn du da mal fragst, die Fußballfans, wen willst du lieber in der Champions League haben, Leipzig oder Hoffenheim, dann ist die Antwort ganz klar C, gar keinen.
Das muss ich dem Hendrik halt mal sagen, so. Ja genau, am besten. Den VfB, ja, den VfB wollen sie, glaube ich, haben. Und der spielt so locker vor sich hin, jetzt nicht unterm Radar, aber eigentlich jeder sagt, der nach Augsburg fährt, boah, unangenehmer Gegner, da ist eklig, da will man gar nichts. Aber da ist auch irgendwie so die Spannung ein bisschen raus, nachdem sie sich mit Manuel Baum irgendwie gesichert ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt haben. Da ein bisschen die Spannung raus. 5-2 gewinnen die Stuttgarter in Augsburg. Also das muss man sagen. Chapeau, weil die haben auch Doppelbelastung und müssen immer wieder und immer wieder. Und Dennis Undav ist dann einfach da, wie der seine Tore
unfassbar macht.
Also,
unfassbar.
Unfassbar cool, dieser Typ. Also die sind einfach gut und dann macht er es selber und dann legt er noch seinem Spezi Demirovic auf, also als wär's nix und einer Coolness. Also ich bin gespannt, wie da die Nagelsmann oder Nationalmannschaftsgeschichte weitergeht, er ist ja dabei und ich bin mir auch sicher, der wird mitfahren, also da gibt's kein Vertun. Die Frage ist,
finde ich eher die Frage, genau. Es ist gar nicht die Frage, ob er mitfährt für mich, sondern eher die Frage, kriegt man diese Form, diese Art des Spielens, die ja schon irgendwie speziell ist, in die Nationalmannschaft integriert? Weil dann ist das etwas, was, glaube ich, auch international noch nicht so auf dem Schirm ist und was den einen oder anderen überraschen kann, wenn der Undav die Kiste reinstellt. Also ich glaube, da lässt sich der ein oder andere Verteidiger bei der Weltmeisterschaft dann schon überraschen. Frage ist halt, passt er zur Idee von Julian Nagelsmann? Ich finde, wenn jemand in so einer Form ist, dann ist der Bundestrainer am Ende auch gefordert, ihn halt passend zu machen. Das ist zusammengeht.
So ist halt.
Und weil ich finde, unglaublich ihm zuzusehen aktuell.
Und hängt auch davon ab, wie Kai Havertz in Schuss kommt. Also der ist ja auch noch besser von seiner Form entfernt. Aber gleiche gilt ja für Jamal Musiala. Es ist echt bitter, dass die Jungs da... Ja, einfach, ja, oh Gott, sind noch 3 Monate, um in Form zu kommen, dass sie sich da hin tun. Und dann sind sie ausgeruht. Das darf man auch nicht vergessen.
Könnt's auch positiv drehen. Aber generell, Uli, was für ein Spieltag. Wir haben jetzt gerade ja die Ergebnisse immer mal so ein bisschen durchgegangen. Letzte Woche gab es insgesamt 15 Tore in der Bundesliga. Das war der torärmste Spieltag der Saison. An diesem Wochenende 40 Tore auf den Plätzen. Ich fand, es hat schon so ein bisschen was gehabt von so einem letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag, weil überall hat's einfach gerappelt. Die haben sind alle aufeinander losgegangen. Und die meisten Tore seit Oktober 2023. Schon Spaß gemacht.
Und das auch noch, weil obwohl Harry Kane noch 2-3 hat liegen lassen, die er sonst eigentlich ganz sicher macht, die Bayern, es ist schon fast irgendwie mühselig drüber zu sprechen, wenn sich dann, also Steffen Baumgart hat sich ja nachher ergeben, der ist Hände in die Luft gestreckt, hat gesagt, okay, gegen die kannst du nichts machen, dass wenn du dann einfach resignieren musst, wenn du selbst ein ordentliches Spiel machst und trotzdem nicht den Hauch einer Chance hast, das ist frustrierend und vor allem für die Jungs am Spielfeld, also Du weißt doch selber, wenn wir früher irgendwelchen Leuten hergelaufen sind und nicht mal am Ball gekommen sind und nicht mal faulen konnten, weil wir sie gar nicht erwischt haben, das ist ja bitter.
Ja, und die Bayern, wenn die das Spiel 8-0 gewinnen, dann darf ja auch keiner bei Union Berlin sagen, Mensch, du, das war jetzt aber Pech. Die spielen so gut wie noch nie. So ehrlich muss man jetzt mal sein. Die stehen bei 97 Toren nach 27 Spieltagen. Das sind 16 mehr als jedes Team zuvor zu diesem Zeitpunkt. Also die werden diesen Torrekord pulverisieren und Rekorde für die Ewigkeit ist immer eine schwierige Formulierung, weil wer weiß, wer da mal irgendwann noch kommt. Aber das ist ein Rekord, also außergewöhnlich. Ich hoffe einfach, dass sie, und aktuell sieht es ja so aus, dass sie diese Gier, ich erinnere mich an Serge Gnabry bei seinem zweiten Tor zum 4-0, wie der gejubelt hat, als wäre es das 1-0 in der 89. Wenn sie diese Gier jetzt noch 2 Monate aufrechterhalten können, sehe ich in Europa keine Mannschaft, die die Bayern stoppen kann. Auch nicht Real Madrid. Real Madrid dann ohne Thibaut Courtois übrigens. Das ist für mich ein Riesenverlust für Real, für die Champions League. Wenn er denn dann wirklich ausfällt, manchmal haben die ja doch so ein paar Spielchen, ja, und lassen uns alle denken, der spielt nicht und plötzlich steht er da. Aber dann sind die Bayern für mich der Favorit. Auch wenn wir alle wissen, Real Madrid und die Champions League, das ist speziell. Und da kann innerhalb von einer Halbzeit kann irgendwie ein Momentum entstehen, mit dem keiner gerechnet hat. Und am Ende schießt dich José Lu weiter, der mal irgendwie in Hannover ein bisschen, ja, versucht hat, Anschluss zu finden. Genau. Also da hat ja auch keiner mit gerechnet. Deswegen ist es schwierig zu sagen, die Bayern, ganz klar werden sie es machen. Das kann man nicht sagen. Vor allem auch, weil noch ein bisschen Zeit ist, weil jetzt eine Länderspielpause ist. Da müssen wir echt auf Holz klopfen, dass sich eben keiner verletzt in diesem Bayern-Konstrukt. Aber ich sage, die Bayern in der Konstellation, auch personell, wenn jetzt hoffentlich alle fit bleiben, dann gibt es in Europa aktuell keine Mannschaft, die das mitgehen kann.
Es ist so schön zu hören, weil ich bin ja auch, ich sag einfach, die sind reif. Also Real ist reif, die spielen auch nicht so gut, aber die gewinnen immer. Vor allem, wenn es drauf ankommt und in der Champions League. Und es ist ja nun nicht die höchst sympathischste Mannschaft Europas in der letzten Zeit. Ich will, dass die Bayern es schon halb klar machen im Bernabeu-Stadion. Ach, das wäre wunderbar, wenn sie da denen die Hütte vollknallen oder zumindest irgendwie gewinnen dort. Es wäre sensationell, sie haben es drauf, aber gut, wir kennen Real und man darf ja nicht vergessen, für die Bayern, blöderweise kommt auch Paris Saint-Germain immer besser in Schwung.
Ja.
Hansi hat sein Barcelona auch im Griff, die schießen auch das eine oder andere Tor mehr. Also selbst wenn sie Bayern gegen Real weiterkommen, das heißt für die Champions League noch nicht, dass es Akmar Devisen ist. Aber wie auch immer, einer wird sich freuen, Julian Nagelsmann. Der hat ja dann gleich einen ordentlichen Bayern-Block dahingestellt, was ja auch vernünftig ist, wenn du so eine Mannschaft hast, so einen Block hast, die auch dieses Mindset mitbringen, einfach diese Mentalität. Und es ist ja allen klar, bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird Deutschland nur weit kommen, wenn sie so spielen wie in dem Spiel gegen die Slowakei, dass sie von Anfang an 90 Minuten lang mit dem Messer zwischen den Zähnen einlaufen und sagen, wir wollen heute die anderen einfach niederradeln. Ja, es geht nicht anders. Und wenn sie das schaffen, und da müssen sie jetzt anfangen, dann gibt's auch eine gute Chance. Und jetzt ist Pavlovic, Pech für den Jungen, schon wieder raus. Hüftbeuger klingt jetzt nicht so schlimm, aber immer freut sich ja, immer macht es ja einen anderen dann glücklich. Angelo Stiller darf jetzt mit zur Nationalmannschaft, eine extra Personalie, die einzige, über die man möglicherweise hätten diskutieren können. Außer du natürlich, Maxi Bayer zum Beispiel noch. Aber ansonsten, ja, hat der Julian schon die richtigen mitgenommen. Da kannst du dich natürlich jetzt über Leroy streiten. Ich habe keine Ahnung, vielleicht fährt er dann am Ende auch gar nicht mit. Aber Julian musste es ja selber regeln, die ganze Geschichte. Ich verstehe seine Einstellung, aber gegenüber manchem anderen ist es natürlich jetzt ja vielleicht nicht so fair, aber wenn Leroy da...
Du, aber das ist ja auch nicht die Aufgabe des Bundestrainers, ne? Also er muss nicht zu allen fair sein, solange er da überzeugt von ist und die Mannschaft dieser Überzeugung folgt und das genauso sieht und er das gut verkaufen kann, vor allem intern dann, in einer perfekten Welt auch extern, aber vor allem intern, du, dann wird es immer solche Härtefälle geben und es ist ja am Ende auch was Positives, wenn wir darüber reden können, aus deutscher Sicht, Mensch, wir hätten noch 2, 3, 4 andere sehr gute Spieler mitnehmen können, spricht dann am Ende auch für das Spielermaterial, dieses ungeliebte Wort, das Deutschland einfach hat. Dementsprechend, ja. Ich freue mich jetzt sehr auf die Länderspiele gegen die Schweiz, gegen Ghana, einfach um zu gucken, wo sie stehen, weil auch das darf man nicht unterschätzen. Julian Nagelsmann hat es auch gesagt in seinem Kicker-Interview, das ja für große Schlagzeilen gesorgt hat. Die Ergebnisse in diesen Spielen sind für das Gefühl schon extrem wichtig. Der hat jetzt monatelang sich Dinge überlegt und aufgebaut und hatte keinen Kontakt direkt zu der Mannschaft mit allen auf einem Haufen. Und natürlich glauben die Spieler eher daran, was Julian Nagelsmann ihnen erzählt, wenn sich das dann auch auf dem Rasen richtig anfühlt. Du kannst auch Weltmeister werden, wenn du die Dinger jetzt in den Sand setzt, haben wir alles schon erlebt. Trotzdem, gerade für den Zeitpunkt, in dem die Nationalmannschaft gerade in der Entwicklung steht, finde ich diese Spiele schon echt wichtig für so eine Aufbruchstimmung jetzt auch in der Nationalmannschaft. Man hat gerade das Gefühl, die Bayern sind international super. Und wenn Deutschland jetzt da überzeugend auftritt, glaube ich, ja, müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann könnte es was werden.
So ist es. Anknüpfen, Mindset an dem Slowakei-Spiel. Deshalb, glaube ich, ist der Leroy auch dabei, muss man sagen. Dort hat er ja einen seiner wenigen großen Auftritte gehabt in der letzten Zeit. Also wenn er das, wenn er reinkommt, immer so machen kann und so viel Dynamik reinbringt, wird's gerne genommen. Aber ja, das kann ich nur sagen. Schauen wir mal. Wir blicken auf eine wunderbare Nationalmannschaftswoche zurück. Glaskugel können wir uns, glaube ich, streichen. Habe ich sowieso gewonnen, weil das ich habe gesagt, dass Blaswich der Mann des Spiels wird. Dass sie dann trotzdem verloren haben gegen Arsenal, ist eine andere Geschichte. Der war gut. Ja, der Max fällt raus, der leckt die Kölner Wunden immer noch. Bin ich mal gespannt, was los ist. Und dann kann ich nur sagen, alles klar. Glaube, das war's für heute.
Ein letzter, ganz kurzer, schneller Erfahrungsbericht aus England, Uli.
Richtig,
rübergeflogen.
Ja, richtig. Ja, ja. Du, die London.
Ich halte mich aber kurz.
Nein.
Ich war am Samstag bei Brighton gegen Liverpool, also über London nach Brighton und habe da mir mal angeguckt, was Florian Wirtz so in Liverpool treibt. Die haben echt verloren, 1-2, müssen richtig zittern um die Champions League Plätze in England aktuell. Danny Welbeck macht dann einen Doppelpack, Uli. Und springt danach bei seinem Torjubel, wer das nicht gesehen hat, man sieht es auf jeden Fall bei Sky Sport, Instagram, springt über seinen Innenverteidiger Louis Dunk hinweg, der ist 1,95 groß, unfassbar, Danny Welbeck, ja gefühlte 47 Jahre alt, ich dachte wirklich, ich sitze 2008 im Stadion, aber es war 2026, hat richtig Spaß gemacht, Stadion in Brighton, super klein, eng, gute Stimmung. Und danach noch so einen kleinen Ausflug Richtung Meer gemacht. Also das war schon richtig schön. Und dann am Sonntag war ich beim Abstiegskracher Tottenham gegen Nottingham. Die Tottenham Hotspur, wer England vielleicht nicht so im Blick hat, die sind einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz, vor West Ham United. Nottingham hinkt da hinten oder hängt, wie auch immer, da hinten mit drin. Und für alle war klar, das ist ein 6-Punkte-Spiel. So wurde es auch in England tituliert. Das ist hier das 6-Punkte-Spiel. Dann kommen wir da zum Stadion und du merkst, hier ist irgendwas anders. Die Fans haben Spalier gestanden für den Bus und haben Rauchfackeln gezündet und haben eine Bühne aufgebaut, wo dann Legenden am Ende standen vor dem Stadion und gesagt haben, das hier sind die wichtigsten 8 Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte und wir alle gemeinsam müssen das jetzt hier regeln. Und es war eine Stimmung wie vor einem Pokalfinale. Anders kann man es nicht beschreiben. Es war herrlichstes Wetter. Die Leute haben gesungen stundenlang vorher und haben sich heiß gemacht. Sowas habe ich selten erlebt. Ich hatte durchgehend Gänsehaut. Gehen ins Stadion und auch da in England normalerweise ist es ja sehr vom Spiel abhängig, wie die Reaktionen der Fans sind. Es gab teilweise Dauergesänge, es gab Trommeln. Es hatte fast schon was Deutsches. In dem Sinne, weil einfach durchgehend gesungen wurde, weil die einfach gesagt haben, come on you Spurs, wir geben jetzt alle hier alles. Erste Halbzeit läuft erstmal ganz gut. Gefühlte 47 Ecken für Tottenham, sie nutzen keine. Und in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kriegt Nottingham dann eine Ecke. Und alle in diesem Stadion gucken sich schon an und denken, oh bitte nicht. Die erste Ecke verteidigen sie noch, die zweite Ecke segelt rein, zack, 1-0 Nottingham und der Stecker ist sowas von gezogen. Sie haben es nochmal probiert, auch die Fans haben die Mannschaft verabschiedet mit Applaus in die Kabine, dann kassieren sie in der zweiten Halbzeit das 0-2 und ab dem Moment ist die Stimmung komplett gekippt, die Mannschaft wurde ausgebuht, die ersten haben das Stadion in Minute 70 verlassen und waren völlig frustriert und es ist sehr gut möglich, dass Tottenham in der nächsten Saison zweite Liga spielt. Einfach weil diese Stimmung so toxisch ist, so negativ ist. In der Mannschaft ging gar nichts mehr zusammen. West Ham kann nach der Länderspielpause vorlegen am Freitagabend, spielen gegen den Tabellenletzten, gegen die Wolves. Und dann ist es ein realistisches Szenario, dass Tottenham auf einem Abstiegsplatz das Wochenende erstmal verbringt und dann am Sonntag in Sunderland nachlegen muss. Und ich glaube, spätestens dann, wenn Tottenham wirklich abrutscht, dann ist ja noch mal mehr Druck drauf. Und dann ist noch mal mehr Chaos. Und die hatten eh alle schon Fracksausen. Selten erlebt sowas. Also es war die pure Emotion in alle Richtungen. Und ich mache mir große Sorgen um den, Achtung, Europa-League-Sieger, den amtierenden, der jetzt hier wirklich in die zweite Liga abschmieren könnte. Mit diesem Stadion, mit diesen Fans. Da waren über 200.000 auf den Straßen, als die Europa-League-Sieger geworden sind. Das ist ein Riesenclub, aber die Kacke ist mal so richtig am Dampfen. Das war aber beeindruckend.
Toll, du kannst das toll, toll erzählt. Ich habe natürlich die ganze Zeit an Igor Tudor gedacht, diesen Trainer, der nun den armen Torwart dermaßen hingerichtet hat, wie noch was, dass der überhaupt noch da dabei sein darf. Also in England haben ja alle gesagt, also der muss spätestens 3 Tage nach der Aktion irgendwie raus, den müssen sie entlassen. Also ich bin gespannt, ob sie es mit dem jetzt wirklich da weitermachen wollen.
Also er hat ja wirklich keinerlei Impact gehabt, seitdem er da übernommen
alles
hat.
Alles verloren.
Und pass auf, Uli, jetzt kommt natürlich noch die Kirsche auf die Torte. Vicario, der Stammkeeper, der dafür Kinski dann auch wieder eingewechselt wurde, der wird jetzt diese Woche operiert. Hat schon länger Probleme und unterzieht sich einer kleinen OP. Und dann muss man natürlich mal gucken, wie reagiert der Körper. Es ist dann wirklich auch nicht unwahrscheinlich, dass der liebe Kinski, den sie da quasi schon kaputt gemacht haben, gegen Sunderland im Tor stehen muss und Tottenham den Druck hat, dass West Ham gepunktet hat und Tottenham auf einem Abstiegsplatz steht und plötzlich Kinski im Tor hat. Da sind Geschichten drin. Unfassbar. Sollte man verfolgen. Kann man ja zum Glück bei uns. Freue ich mich riesig drauf, weil da steckt so viel drin. Wahnsinn.
Premier League bei Sky gucken. Ein weiterer so. Grund.
Dann haben wir's.
Ja, dann. Schöne Woche. Mein lieber Timo, und dann hauen wir rein und sagen danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like und ciao und Servus.
Schwingt die Glocke, macht's gut, ciao, ciao.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.